Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 26 mit unserem Gast Thomas Ignazi, Vorstand Finanzen und Verwaltung beim VfB Stuttgart mit dem Thema VfB Stuttgart, Tradition ist Fortschritt. Thomas, von unserer Seite noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier in der Business Liga bist und aufschlägst. Und ich muss noch mal ganz kurz sagen, was das für eine lange Historie hat, auch in der Vorbereitung. Ralf und ich, wir sahen uns ja schon an Spieltag, was war das nochmal, DFB-Pokal-Viertelfinale, gucke ich gerade nochmal, 6. Februar, das war unser erster Termin. Und ich sah uns schon da am Anstoßkreis bei Bayer Leverkusen sitzen, angemessenerweise, und den Podcast durchziehen. Und dann hat natürlich Leverkusen nach einem Superspiel wieder klassischerweise in der Nachspielzeit das 3:2 gemacht mit Jonathan Tah. Ja, also ein Vorlauf, den wir da hatten, und wir freuen uns wirklich ganz doll, dass du jetzt hier aufschickst und der Termin klappt. Und sag doch mal zu unseren Zuhörern, wer du bist, ein bisschen was zum VfB, und damit die erstmal einen ersten Eindruck haben.
Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Ja, in der Tat, also wir denken das ein oder andere Mal zurück an das Pokalspiel gegen Leverkusen. Ich würde sagen, es war eins der besten Fußballspiele überhaupt in dieser Saison. Die zwei begeisternden Mannschaften, die diese Serie zu Ende gespielt haben, es hätte eigentlich ein Unentschieden verdient gehabt, aber so ist es halt im Pokal. Einer muss gewinnen. Das waren die Leverkusener, und am Ende des Tages haben wir eine Superserie durchgespielt. Ja, mein Name ist Thomas Ignazi. Ich bin zuständig für Finanz, Verwaltung und Infrastruktur beim VfB Stuttgart. Das mache ich nun seit 3 Jahren. 3 Jahre, die im Flug vergangen sind. Ich war vorher 25 Jahre in der Bankenindustrie und habe durch Zufall oder auch nichts bei allen meinen beruflichen Stationen mit dem Profifußball zu tun gehabt. Das war teilweise, dass man Infrastruktur finanziert hat, Museen finanziert hat, dass man Markenrechte monetarisiert hat, mit Leasing-Engagements, aber am Ende des Tages auch mit Spielertransfers. Und irgendwann kam dann eine Anfrage vom VfB, und der bin ich mit größter Begeisterung nachgegangen. Und jetzt bin ich beim VfB Stuttgart und freue mich sehr darüber.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Auch nochmal von mir ein großes Hallo, lieber Thomas. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Ich stelle ja unseren Gästen immer zu Beginn die eine Frage, und die lautet, lieber Thomas, sind wir in der Business-Liga, auf welcher Position würdest du denn, wenn du ein eigener Coach wärst, dich aufstellen, jetzt unabhängig, ob privat oder beruflich?
Das ist natürlich eine gute Frage. Da spielen mehrere Aspekte eine Rolle, vor allem auch das fortgeschrittene Alter. Ich bin ja hier der Älteste bei uns im Vorstand beim VfB, aber um die Fragen so ein bisschen einzukreisen und zu beantworten, würde ich mich eher im Mittelfeld positionieren wollen. Im Übrigen, früher auf dem Hockeyplatz war das auch die angestammte Position. Im Mittelfeld, in guter Nachbarschaft mit dem einen oder anderen, den ich auch schon hier in der Business-Liga interviewt habe. Meine Position würde ich heute vielleicht auf die 6 setzen, einen guten Sechser, defensiven Sechser, so wie unser Angelo Stiller beim VfB, der auch mal Innenverteidiger spielen kann, und das sogar ziemlich gut. Der Bälle hält, Bälle verteilt, aber vor allem andere in Szene setzt, die dann hoffentlich die Tore schießen oder den vorletzten Pass geben. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters, aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja nun hier im Vorstand zuständig bin für die Querschnittsfunktion, Personal, Recht, Compliance, Infrastruktur und Finanzen, kann es auch mal sein, dass man als Coach unterwegs ist oder eher als Teammanager. Also da sind wir vielleicht ein bisschen flexibler an der Stelle.
Ja, das ist gut. Also in der Tat, Thomas, bist du mit dem Sechser, mit der Holding Six, wie das so schön neudeutsch heißt, bist du natürlich in bester Gesellschaft unserer vorherigen Spieltagskandidaten. Aber ich kann das total nachempfinden, und das passt, glaube ich, auch zu deiner Job Description. Ja, wir sind ja hier in einem Podcast für Digital Transformation und Change Management. Und Change ist ja eigentlich, da steht ja der VfB, so zumindest in meiner Wahrnehmung, zumindest für die letzten 12 Monate auch für. Und es ist ja das Team, ihr habt es eben in der Anmoderation schon gesagt, Leverkusen, aber vor allen Dingen auch der VfB, jetzt gerade Vizemeister geworden, letztes Jahr noch in der Relegation fast zweitklassig geworden, das drohte zumindest. Was ist in den letzten 12 Monaten passiert? Vielleicht kannst du das uns mal kurz in aller Kürze, wenn es denn geht, rüberbringen. Das ist ja wirklich eine fantastische Entwicklung, die ihr da gemacht habt.
Ja, das ist in der Tat so. Aber wenn man fragt, was passiert ist, würde ich gerne anders anfangen. Ich würde sagen, was ist nicht passiert? Was nicht passiert ist, uns ist nicht die Begeisterung abhandengekommen. Die war immer da. Die war immer hier im Verein, die war hier immer im Club, die war in allen Gremien, aber die war auch in unserem Umfeld, das uns so die Treue gehalten hat. Und zwar die Treue gehalten hat nach 2 Abstiegen, nach 2 Aufstiegen durch die Corona-Zeit. Es war einfach auch die Lust und man muss ein bisschen sagen, vielleicht sogar die Gier nach Erfolg da. Aber wenn das alles so einfach planbar wäre, dann würden alle das planen. So eine Entwicklung ist natürlich nicht vorherzusehen. Und so eine Entwicklung, die entwickelt sich, eine Schubkraft entwickelt sich und die hat sich im Laufe der Saison entwickelt. Was man allerdings sagen kann, dass es in der Regel eine hohe Korrelation gibt zwischen dem Invest in den Kader und dem Tabellenplatz. Aber wenn das so einfach wäre, dann würde Geld im Sinne 1:1 eben die Tore schießen. Und man kann sagen, dass es eigentlich jedes Jahr immer zwei Überraschungsmannschaften gibt, eine nach oben und eine nach unten. Trotzdem gibt es 18 Clubs und wenn 18 Clubs alle alles richtig machen, müssen immer 2 absteigen. Und das ist natürlich auch das Thema, warum die Leute so begeistert zum Fußball gehen, weil sie am Ende des Tages nicht wissen, wie es ausgeht. Und jetzt sind wir am letzten Spieltag noch Vizemeister geworden. Und haben auch Schützenhilfe in Hoffenheim nicht nur gehofft, sondern die auch dankenswerterweise erhalten. Das ist dann schon in gewisser Weise Zufall. Aber in dem Zusammenhang muss man wirklich sagen, da war, glaube ich, so sind wir zumindest, so gehen wir da zumindest mal auf, da hat das Glück den Richtigen getroffen. Da war Glück vielleicht sogar an der Stelle ein bisschen manipulierbar. Wir haben eine überragende Saison gespielt. Wohl wissend, dass das auch eine Ausnahme war.
Und Thomas, du hast ja schon angesprochen, diese Unplanbarkeit des Fußballgeschäfts oder wie das jetzt auch bei euch gelaufen ist, das stelle ich mir auch ja so auch im Treffen von Entscheidungen dann schwierig vor. Ne? Du hast auch mal erzählt, dass es natürlich auch unterschiedliche Interessen in jedem Fußballverein gibt. Also einerseits ne, die langfristige Planung über Jahre hinweg. Stadiontransformation, Stichwort, ist ja bei euch auch ein Thema. Dann die Planung von Saison zu Saison und als Beispiel die Planung von Spieltag zu Spieltag. Und jedes Mal müssen da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Da sitzt ihr vielleicht nicht immer, poppt das auf, diese unterschiedlichen Sichtweisen und Strategien und Funktionalitäten bei den einzelnen Entscheidungen, aber wahrscheinlich häufig genug. Ne? Kannst du uns damit, soweit das für dich in Ordnung ist, mal mitnehmen, wie macht ihr das, ne? Also sitzt ihr dann, sind das lange Sitzungen, sind das manchmal auch dann am Ende, nachdem man per Kopf das durch überlegt hat, dann Bauchentscheidung? Ich stelle mir auch vor, dass man sich manchmal so auch immer noch im Rahmen auch so ein bisschen so in die Haare kriegt, weil der eine oder andere natürlich für seine Funktion eintritt und so weiter und so fort.
Ja, aber das ist der normale Weg der Dinge, wenn man um die besten Lösungen ringt und wenn man Konflikte hat, nicht um das Recht habens willen streitet, sondern weil man das gleiche Ziel hat und die beste Lösung eben für die Funktion, für den Club haben möchte. Und so ein Fußballverein ist schon ein spezielles Unternehmen. Ein Unternehmen, was am Ende des Tages ein einziges Produkt hat, nämlich den Fußball. Da gibt es zwar so ein paar Derivate rechts und links, die aber alle fusionieren mit dem Fußball und auch mit dem Erfolg, mit dem sportlichen Erfolg. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man einen guten Job macht und erfolgreich ist, wenn man sportlich und die sportlichen Herausforderungen von Anfang an zusammenplant mit den wirtschaftlichen Herausforderungen, die man genauso gut meistern muss. Und wir sind bei uns zu dritt im Vorstand. Wir sind beruflich unterschiedlich sozialisiert. Wir haben unterschiedliche Herkünfte. Wir haben unterschiedliche Lebensfahren, unterschiedliche Erfahrungen. Aber der Erfolg ist, oder das Erfolgsrezept ist, dass wir zusammen komplett sind. Und das geht damit einher, dass man sich austauscht, regelmäßig austauscht, sozusagen informell austauscht. Natürlich hat man Vorstandssitzungen, aber natürlich trifft man sich dann im Stadion, logischerweise beim Heimspiel, aber auch bei den Auswärtsspielen, und man tauscht sich über den Flur und informell aus. Am Ende des Tages haben wir alle das gleiche Ziel, auch wenn wir unterschiedliche Aufgaben haben, was die Ressortzuteilung anbelangt. Und das fängt schon allein mit den Gedanken an, dass wir in unterschiedlichen Fristigkeiten denken. Die unterschiedlichen Fristigkeiten sind, dass ein sportlich Verantwortlicher natürlich von Samstag zu Samstag, von Spieltag zu Spieltag denkt, an Kommunikationschef teilweise bis zum nächsten Tag oder bei Social Media vielleicht sogar in den nächsten Stunden. Ein Marketing-Vorstand, der zuständig ist für Sponsoring, für die Vermarktung von Merchandising, für das Ticketing, der in eine Saisonplanung in der Regel überschwenkt. Und wenn ich an meine Funktion denke, zum Beispiel Finanzen, wir haben größeren Aufwand jetzt unser Stadion umgebaut, zusammen mit der Stadt Stuttgart. Das sind natürlich langfristige Investitionen, die auch langfristig finanziert werden müssen. Oder wenn man für Personal verantwortlich ist, dann haben wir Mitarbeiter, die teilweise 30 Jahre hier sind. Also da hat man einen unterschiedlichen Fokus. Was uns verbindet, ist der Sport. Und wenn wir auf die Eingangsfrage nochmal zurückkommen, was den sportlichen Erfolg ausmacht, das ist ein ganz wesentlich dann auch die Komposition eines Kaders, die fachlich wie menschlich zusammenpassen müssen wie in einem Unternehmen. Und da muss man sagen, dass die sportliche Leitung, und das ist am Ende des Tages ein Trainer ganz vorweg mit seinem ganzen Staff, aber auch ein Sportdirektor, die haben jetzt einen sensationellen Job gemacht.
Kann ich ohne weiteres so unterschreiben. Das hat man ja auch gesehen. Da sieht man ja, da gibt es ja auch viele Beispiele, wenn man jetzt hier Klopp bei Liverpool sieht. Aber es gibt auch viele, viele negative Beispiele. Aber die wollen wir gar nicht stressen. Du hast eben ein ganz spannendes Thema angesprochen, Stadion, Transformation beziehungsweise Stadion, Ausbau, Neubau. Da gibt es ja auch in der Vergangenheit gab es da auch viele Negativbeispiele. Also jetzt gerade hier bei uns in NRW, ich erinnere mich daran, dass sich der ein oder andere Verein da auch dran verhoben hat. Alemannia Aachen beispielsweise oder auch der MSV Duisburg, die hatten schwere Zeiten danach. Was hast du da oder was hat dein Team da gemacht? Du hast eben auch angesprochen, du hast es mit der Stadt gemeinsam entwickelt. Was waren da so die Erfolgsfaktoren, dass das gelungen ist, diesen Change dann auch quasi, der ja durchaus längerfristig war als eine Saison, so habe ich es zumindest verstanden, da durch die Tür zu bringen?
Ja, also das ist natürlich ein Projekt, was durchaus als langfristig zu betrachten ist. Also die Ursprungsideen und die Vorplanung, die sind schon initiiert worden, bevor ich überhaupt beim VfB angefangen hatte. Also insofern habe ich auch eine Vorplanung aufsetzen können. Am Ende des Tages ist es ein Teamansatz, der sich durch das gesamte Stadion gezogen hat, aber auf die gesamte Mitarbeiterschaft und durch den gesamten Club gezogen hat. Was haben wir gemacht? Wir haben am Ende des Tages die jetzige MAP-Arena so renoviert und umgebaut, dass wir die Haupttribüne neu gebaut haben. Und die musste neu gebaut werden, weil das war der einzige Baukörper, der noch von 1974 stammte. In der Zeit hat sich das Stadion mehrfach geändert und wurde entsprechend umgebaut. 2011 wurde aus einem Leichtathletikstadion reines Fußballstadion. Es gab immer so Entwicklungsphasen und ganz bestimmte Initialzündung war bei uns eben, dass Deutschland den Zuschlag gekriegt hat für die Euro 2024. Also wir stehen jetzt hoffentlich vor dem Sommermärchen 2.0. Wir sind in Stuttgart eine von 10 Host Cities. Wir werden 5 Spiele für die EM in Stuttgart austragen. Wir sind dankbar, wir sind stolz. Es geht natürlich nur im engen Schulterschluss mit der Stadt und mit dem Land. Und die haben maßgeblich eben dieses Bauprojekt unterstützt und begleitet. Und so ist dann über 22 Monate, ein Baukörper entstanden, der uns mit Fug und Recht sagen lassen kann, dass wir eines der modernsten, wir sagen sogar in Stuttgart der schönsten Stadien haben, mit einer exquisiten Lage, sehr, sehr kompakt. Wir residieren hier in der Mercedesstraße, haben das gesamte Trainingsgelände hier, haben Parkmöglichkeiten, haben ÖPNV hier. Wir sind in Fußweite durchaus von der Stadt, was natürlich dann für so ein Sommerfest, und so soll es ja sein bei der Euro, ganz, ganz wichtig ist. Und so haben wir halt das Stadion renoviert und modernisiert. Das, was viele Leute vielleicht als das Herzstück betrachten, das ist der sogenannte Tunnel Club. Wir haben eine Brachfläche unter den Tribünen so revitalisiert, dass dort ein exklusiver, wirklich mit Club-Atmosphäre entstandener VIP-Bereich entstanden ist. Der sogenannte Porsche Tunnel Club für 220 Gäste mit einem exklusiven Catering, mit einer ganz speziellen Atmosphäre. Man befindet sich quasi in einem Aquarium und kann sehen, was rechts und links außerhalb des Aquariums passiert. Was passiert dort? Man hat den direkten Zugang und Zugriff und Sicht auf die Kabinen. Man sieht unmittelbar, wann die Mannschaften rauskommen, wann die sich zusammen vor dem Spielertunnel treffen, wann sie rausgehen, wann die Schiedsrichter kommen. Aber es gibt dann auch die Mixzone und die Flashzone, wo man die ersten Interviews dann sehen und begleiten kann. Das ist was schon Besonderes. Aber das ist was Exklusives, das muss man schon so sagen. Aber das Stadionerlebnis, das haben wir in der Breite auch umbauen können. Also wir haben eine neue, moderne LED-Beleuchtung. Wir haben die Laufwege modernisiert. Wir haben ein Küchenkonzept neu aufgesetzt, dass wir regional frischer kochen wollen. Wir wollen Kurzwege haben, auch bei der Zulieferung, also nicht nur für die Gäste im Stadion, und wollen damit auch das Thema Nachhaltigkeit spielen. Wir haben die Mannschaftsräume, das heißt also die Kabinen, neu aufgesetzt nach den modernsten Techniken. Das sind dann nicht nur LED-Wände, sondern das sind mit einem 360-Grad-Kino versehene Inputräume, um die Mannschaften zu motivieren, aber auch den Spielszenen zu zeigen. Wir haben ein modernes Mediencenter entstehen lassen, was jetzt natürlich dann auch gerade für die Euro, und wir sind super stolz, dass wir das auch für die Champions League jetzt verwenden können. Also die Medienräume, die VIP-Bereiche. Ja, und dann kommen natürlich so Features dazu. Es ist eine mächtige Infrastruktur, die eine gute Anbindung hat. Ich habe die Parkplätze angesprochen, ich habe den ÖPNV angesprochen. Wir positionieren uns jetzt auch als Messeanbieter, als Infrastrukturanbieter. Neben den großen Messehallen am Stuttgarter Flughafen oder den Ballsälen in der Stadt sind wir in der Lage, an 365 Tagen im Jahr Veranstaltungen im Stadion abzuhalten. Und das kann von einer Hochzeit bis zu einer Betriebsversammlung, einem Product Placement oder anderen Zusammenkünften von Firmen, von Menschen sein. Und damit wollen wir natürlich einen Teil auch zum öffentlichen Leben beisteuern, aber auch, ehrlich gesagt, ein Stück weit das Stadion auch mit refinanzieren. Und das ist ein wirklich besonderes Erlebnis, wenn man in so einem Stadion sitzt, was zum Teil im Übrigen noch Bürofläche ist und Besprechungsräume, dass wir das halt für Dritte öffnen. Wie gesagt, 365 Tage im Jahr. Und drei Veranstaltungen können wir parallel veranstalten, so dass der eine vom anderen nichts mitkriegt. Und das ist schon eine tolle Sache. Vielleicht noch ein Nachsatz, was bei uns ein Stück weit Stuttgarter DNA ist, dass wir uns wirklich positionieren wollen hier im Neckartal als nachhaltiger Club. Und das ist nicht nur so dahergeredet, sondern das geht halt auch wirklich damit einher, dass wir im vollen Bewusstsein sind. Wir agieren hier, 40 Zentimeter über dem Grundwasser, bedeutet, dass wir schon sehr, sehr genau umgehen müssen mit Düngermitteln auf den Trainingsplätzen, mit einer nachhaltigen regionalen Küche. Aber wir haben auch den gesamten Beton, der abgebrochen wurde im alten Stadion, der ist recycelt worden, der ist aufbereitet worden und ist im Stadion wiederverwendet. Und das kostet natürlich den einen oder anderen Euro mehr. Aber das war es uns, gerade im Schulterschluss auch mit der Stadt, wert, eben so auch Zeichen zu setzen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu agieren.
Ja, Mensch, das ist ja ein ordentlicher Wumms, was ihr da geschaffen habt. Sag mal, und wie war das, wenn es überhaupt in den letzten 2 Jahren, vielleicht 3 Jahren so eine, oder auch, aber ich nehme schon mal an, auch schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden mussten für dieses Projekt, also was ihr da jetzt geschaffen habt. Stichwort Finanzen, Tabellensituation. Gab es da, also ich stelle mir das so vor, dass man dann auch überlegt, oh, das könnte knapp werden oder es läuft nicht ganz so rund in der Liga. Das sind ja auch Entscheidungen über Investitionen, die ihr treffen müsst. Und das sind dann ja auch Risikoentscheidungen. Ging das so relativ trotzdem, keine Ahnung, ne, gut, weil ihr vielleicht schon lange mit der Stadt und mit anderen Partnern zusammenarbeitet oder es im Großen und Ganzen vielleicht irgendwie gar nicht so eine schwierige Entscheidung war? Oder war es das doch teilweise? Wie seid ihr damit umgegangen?
Naja, also diese Infrastrukturentscheidung, die wir jetzt getroffen haben, das ist natürlich eine Entscheidung und ein Invest. Ich würde nicht so weit gehen, dass es eine Jahrhundertentscheidung ist oder ein Jahrhundertinvestment, aber das ist sicherlich ein Invest, was mit dem Bundesliga-Tagesgeschäft weniger was zu tun hat, sondern das ist ein Stück weit eine Investitionsentscheidung und wir haben entsprechende Businesspläne diskutiert und dann am Ende des Tages verabschiedet. So ist es halt auch dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir werden uns als Infrastrukturanbieter positionieren. Wir haben die Verkehrsflächen, die Veranstaltungsflächen verdoppelt. Wir wollen hier auch im Süden der Republik ein veritabler Anbieter sein für Konzerte, für ein Konzertsommer, sodass wir 4, 5, 6 Konzerte im Sommer hier abhalten können. Aber auch vermeintlich niedliche Sachen, aber die für uns genauso wichtig und lieb sind wie ein Adventskonzert oder ein Laternenlaufen im Winter, sodass wir hier wirklich diese Infrastruktur, wenn man so will, in Volllast setzen können. Und das war auch ein Teil natürlich der Refinanzierungsstrategie. Das muss man schon so sagen. Was den Fußballclub an sich anbelangt, ist es ja nun so, dass man ganz bestimmte Income Streams hat. Ja, das ist in Teilen auch gut kalkulierbar. Zum Beispiel die TV-Einnahmen, die sich ja nach dem TV-Ranking bemessen. Man hat ein gutes Fahrgefühl, was man an Ticketing, an Tickets, an Dauerkarten absetzen kann. Wir bemühen uns Jahr für Jahr, aber auch Monat für Monat und teilweise auch täglich um entsprechenden Support von Sponsoren, mit denen man Verträge abschließt. Und da achten wir dann schon so ein bisschen drauf, dass wir eine Sponsorenpyramide haben, die in sich granular ist. Also, dass wir unterschiedliche Volumina haben, dass wir unterschiedliche Laufzeiten haben, dass wir unterschiedliche Produktanbieter haben, um dort auch so eine inhärente Absicherung haben, um diversifiziert auftreten zu können, um Ausfälle schlichtweg zu vermeiden. Also wir haben die TV-Einnahmen, wir haben die Sponsoring-Einnahmen. Es gehört zu einem Fußballclub dazu, dass man auch umsichtig mit den Transfers umgeht und idealerweise preiswert einkauft und teuer verkauft. Das heißt, also die Transferlöse sind ein großer Einnahmebereich. Und wenn es zum Ticketing geht, dann müssen wir natürlich differenzieren zwischen den Public-Tickets und den Hospitality-Tickets. Und die Hospitality-Tickets sind natürlich der Bereich, wo entsprechend auch das Geld verdient wird, aber wo natürlich auch ein spezielles Fußballerlebnis präsentiert wird.
Das finde ich total spannend. Also mir gefällt auch das Wort Infrastrukturanbieter. Das ist so ein bisschen nah an dem, was wir auch machen, aber wir machen tatsächlich auch was ganz anderes. Aber trotzdem, hier bei uns im Ruhrgebiet, wir haben ja auch einen Digitalcampus und da ist auch beispielsweise Schalke 04 und andere Fußballvereine auch Mitglied. Und wir waren dann auch mal auf der Schalke Arena in solchen Räumen. Ich bin ein totaler Fußballfan und ich fand das extrem beeindruckend. Das wird bei euch sicherlich auch so sein, wenn man da Karl Allgöwer oder Karl-Heinz Förster oder wen auch immer noch sieht. Aber trotzdem vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand geschaut, Thomas. Mal ein Quervergleich. Was macht ihr denn, mal aus deiner Perspektive gesprochen, vielleicht anders als andere? Also jetzt mal die Range aufgezogen von Bayern Richtung bis Freiburg oder von mir aus auch bis Schalke, wenn du das einschätzen kannst. Ne? Also ich finde ja dieses Thema Infrastruktur super spannend. Fußball spielt ihr alle, aber was ist so eure Secret Sauce? Was macht ihr besonders?
Ja, ich glaube, Man kann das gar nicht so sehr vergleichen. Die 18 Bundesliga-Clubs, 18 Zweitliga-Clubs, 36 Clubs, und eigentlich müsste man beim professionellen Fußball die dritte Liga logischerweise mit dazu rechnen. Da sind ja auch namhafte Clubs, die einen tollen Klang haben und eine irre Tradition haben. Aber jeder Club hat eine unterschiedliche Voraussetzung. Kommt ein Club aus einer Großstadt? Kommt ein Club aus einer Kleinstadt? Wie ist die Infrastruktur zu beurteilen? Ist es eine Metropolregion? Und damit referenziere ich gleich auch auf eine Wirtschaftskraft in einer Region. Die Infrastruktur haben wir gerade angesprochen. Das heißt also, es ist auf der einen Seite die Standortvorteile, die man für sich zu nutzen weiß. Ein Umland, was man für sich zu nutzen weiß. Also unser Umland ist nun mal Baden-Württemberg. Und in Baden-Württemberg haben wir zwei weitere Fußball-Bundesliga-Clubs mit Hoffenheim und Freiburg. Aber wir haben auch ein Hinterland, was bis Österreich und bis in die Schweiz geht. Das ist die eine Sache. Wir haben hier eine unfassbar begeisterte, treue Anhängerschaft. Und eben nicht nur begrenzt auf die Stadt Stuttgart. Wir sind, wie man vielleicht auch so ein bisschen in unserem Wappen, in unserem Logo sieht, und das darf man nicht falsch verstehen, wir fühlen uns schon aus einer Landeshauptstadt kommen, auch als Repräsentant des Landes Baden-Württemberg. Und wir haben nicht umsonst über 100.000 Mitglieder, viele Mitglieder gewonnen, gerade jetzt in der begeisternden letzten Saison mit, glaube ich, 27.000, 28.000 neuen Mitgliedern. Aber es sind auch viele Mitglieder dabei, die eine lebenslange Mitgliedschaft abschließen. Das ist ein wahres Bekenntnis. Und so hat jeder Club irgendwo doch eine andere DNA. Wenn wir im Kollegenkreis allerdings mit den anderen Clubrepräsentanten zusammensitzen, dann verstehen wir uns auch weitestgehend als Kollegen und sagen, in der Sache sind wir schon zusammen, aber in den Farben getrennt. Das heißt also Samstag für Samstag in einem freundlichen Wettbewerb und dann hat man doch vielfach ähnliche oder gemeinsame Interessen.
Und du hast vorhin das schon angesprochen, dass also auch dass ihr so eine Begeisterung im Club habt und das auch so die Stärke ist, auch glaube ich, das war, als Ralf fragte nochmal oder Bezug nahm zu der Entwicklung von Platz 16 letzte Saison zu jetzt Platz 2. Was ist so das, was dir einfällt, was auch der Verein macht, um diese Begeisterung zu entfachen oder am Leben zu erhalten? Denn wenn ich jetzt mal so auf andere Unternehmen gucke, ist das ja immer auch wieder schwierig in Change-Prozessen. Gibt es ja überall in jedem Unternehmen auf und ab. Und da die Belegschaft, die Mitarbeiter dabei zu haben, interessant für neue Mitarbeiter zu sein, aber natürlich auch die vorhandenen Mitarbeiter zu binden. Das ist jetzt über Unternehmen. Bei euch gibt's ja nochmal jede Menge Stakeholder dann noch on top. Mir fallen jetzt allein nur die Fans ein. Also hast du da sowas, wo ihr sagt, so das gelingt euch da einfach gut, so die Begeisterung am Köcheln, Kochen dann zu halten?
Ja. Also es gibt durchaus mehr Stakeholder. Also das muss man ganz klar sagen. Und die Kunst ist, das ein Stück weit auszubalancieren, genauso wie wir auch unterschiedliche Sichtweisen ausbalancieren müssen und das auch tun. Das ist eine gesunde Balance of Power. Aber wenn man sich einfach mal die Stakeholder anschaut, wer gehört eigentlich zu diesem Erlebnis Fußball dazu und wer macht es aus? Jetzt mal, wenn ich von innen nach außen gucke, wir haben eine Verwaltung, die am Ende des Tages für die kaufmännischen Belange des Clubs zuständig sind, die logischerweise in gewisser Weise im Hintergrund sind, wenn man so will, der Mannschaft und der sportlichen Leitung den Rücken frei hält, die aber die gesamte Organisation macht um den Spieltag und über den Saisonverlauf. Das heißt also die Mitarbeiter. Dann haben wir logischerweise den Kader. Dann haben wir den Staff, der um den Kader rum ist. Dann haben wir Vermarkter. Dann haben wir logischerweise Fans. Fans, ja, also ich komme aus der Bank. Dort hatten wir Kunden, hier haben wir Fans. Das ist, ich hätte es mir in der Bank gewünscht, dass wir da Fans haben. Ja. Die Fans fallen auseinander in Anhänger, in Ultras, in Hospitality-Kunden. Wir haben als Stakeholder natürlich den gesamten Medienbereich, Journalisten, TV, Print, Radio, alles, was Social Media ist. Ohne Sponsoren geht es nicht. Ohne den politischen Willen, aber auch eine begleitende Verwaltung. Man denke nur an die Polizeien, die uns begleiten, an die Johanniter, die da sind. In der Bank hatte ich starke Regulatoren mit der BaFin und der Bundesbank. Hier haben wir DFB und die DFL als begleitende Medien bis hin zu UEFA und FIFA. Und dann ganz am Ende des Tages setzen wir auf treue Partnerschaften. Das sind Investoren, das sind Banken. Und das vielleicht größte Geheimnis ist, dass man aus diesem Glanz auf dem Bild sich eine Sache vorbehält, das ist nämlich die Nahbarkeit. Die Nahbarkeit ist für uns auch ein ganz klares Unternehmensziel. Wir haben nach Corona eine ganz, ganz maßgebliche Entscheidung getroffen, nämlich dass wir öffentliche Trainings wieder anbieten, dass wir anfassbar und berührbar sind, dass es dort Spiele auch nicht nur in unserem weiß-roten Fußballtempel gibt, sondern auch auf Land in der Region. Also wir gehen auch zu den Kunden, zu den Fans hin und wollen auch ein Teil der Gesellschaft sein. Also wir wollen durchaus auch visibel sein. Wir haben eine VfB-Stiftung gegründet. Die steht logischerweise im Fokus dieser Region, die tut viel Gutes. Aber am Ende des Tages ist es diese Klammer, die sich zusammenzieht, dass wir ein soziales Engagement, eine Anfassbarkeit, eine Griffigkeit haben. Und man wird uns dann treffen auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt und auf dem Weindorf und bei Musikveranstaltungen und freuen uns, wenn genau die gleichen Leute dann eben zu uns kommen. Und ich muss sagen, im Moment funktioniert das sehr, sehr gut, natürlich mit sportlichem Rückenwind, aber das wird halt auch geschätzt und das wollen wir halt auch in der Gradlinigkeit beibehalten und deswegen ist es vielleicht das, was man zusammenfassen kann, Tradition ist Fortschritt und Fortschritt ist Tradition. Das geht natürlich nur, wenn man das mit einer gewissen Nachhaltigkeit, also nicht im Sinne von Umwelt, sondern im Sinne von Stetigkeit beibehält. Und das versuchen wir zu tun. Und das Schöne ist, da haben wir eine einheitliche Sicht der Dinge und tragen das jeder für sich in die Region und zu den Leuten, die es gerne mit VfB Stuttgart halten.
Ja, Thomas, ich hätte jetzt noch zwei, drei Anschlussfragen gehabt, aber du hast das gerade so wunderbar abgebunden. Deswegen glaube ich, lassen wir das auch erstmal so stehen. Tradition ist Fortschritt und Fortschritt ist Tradition. Du hast dein Statement gestartet mit dem Thema Begeisterung, ne, dass Begeisterung euch trägt. Jetzt natürlich gerade in diesen sehr positiven Zeiten, du hast es gerade auch so schön gesagt, mit etwas Rückenwind, aber das kommt halt nicht von ungefähr. Ihr habt Diversität im Vorstand, also ihr seid durchaus unterschiedliche Typen, was sicherlich dann auch zu unterschiedlichen Sichten führt, aber immer zu guten Entscheidungen und habt damit auch, du hast es so schön gesagt, das Fußballmärchen 2.0 nach 22 Monaten das schönste Stadion der Republik erbaut oder umgebaut und ich habe mir den Porsche Tunnel Club gemerkt. Das ist, glaube ich, eine ganz besondere Experience. Vielleicht kommen wir da mal hin, Volker. Aber nicht nur diese Sicht, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei euch eine große Rolle. Angefangen von der regionalen Küche, aber auch das Thema Circular Economy beim Bau des Stadions und beim Umbau des Stadions und eben auch deine Sicht, das Geschäftsmodell des Infrastrukturanbieters fand ich faszinierend, dass man eben da eben dann auch zusätzliche Angebote neben oder parallel zum Fußball schaffen kann. Und das hat eben auch dazu geführt, jetzt sind wir wieder, da schließt sich der Kreis beim Thema Begeisterung, dass ihr eben jetzt auch 100.000 Mitglieder und davon 26.000 im letzten Jahr gewonnen habt, eben auch durch das Thema Nachhaltigkeit, aber auch Nahbarkeit, das Thema VfB-Stiftung ist da ein Beispiel für. Also für mich eine ganz runde Story beim VfB und lieber Thomas, wir würden dich gerne auch nächstes Jahr zur Rückrunde nochmal einladen und mal schauen, wie die nächste Saison läuft. Das ist ja immer schwierig, wenn man so weit oben ist, das dann auch zu bestätigen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ihr das machen werdet. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Podcast mit dir. Vielen lieben Dank. Und euch, lieben Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden damit unseren Spieltag und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Vielen Dank.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.